Herzlich willkommen bei Brain Gain, deinem Praxis-Podcast für mehr Wissen und bessere Gesundheit. Mein Name ist Birgit Schröder, ich bin Heilpraktikerin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf die funktionelle Medizin spezialisiert. Wie bereits in meinem letzten Podcast angekündigt, werde ich mich hier und heute mit dem Thema Gesundheit versus Krankheit näher beschäftigen und wie sieht die funktionelle Medizin diese Begrifflichkeiten eigentlich? Bei meinen Seminaren starte ich gerne zum Thema Gesundheit mit einer Definition der Weltgesundheitsorganisation. Wenn man dort nachliest, dann findet man folgende Definition. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Da kann sich jetzt jeder Zuhörer, jede Zuhörerin einmal hinterfragen, ob sie denn tatsächlich wirklich gesund ist. Ich denke, da dürfte die Mehrzahl an der einen oder anderen Stelle Auffälligkeiten haben und sagen, oh, dann bin ich ja vielleicht gar nicht 100% gesund. Eine andere Definition oder ein anderes Erklärungsmodell wäre das sogenannte Homostase-Allostase-Modell, was ich auch immer gerne in meinen Seminaren anführe. Hier wäre die Idee, die Homostase wäre das Gleichgewicht, wo der Körper bestrebt ist, immer wieder hinzugelangen, die Allostase das Ungleichgewicht. Und der Körper gelangt durch Reize, innere und äußere, immer wieder in eine Allostase. Und hier ist es dann eben entscheidend, wie schnell es ihm gelingt, durch Regulationsmechanismen wieder in eine Homostase zu gelangen. Das mag jetzt für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin ein bisschen abstrakt klingen, aber jeder kennt die Challenge des Eisbadens und darüber bringt man natürlich den Körper in eine sehr starke Allostase. Und entscheidend ist dann im Grunde, wie gut funktionieren die Regulationsmechanismen des Körpers, dass zum Beispiel der Puls sich wieder normalisiert, die Körpertemperatur sich wieder normalisiert, die Atemfrequenz sich normalisiert. Und je schneller dies gelingt, desto größer ist die sogenannte adaptogene Kapazität. Das heißt, je gesünder ist der Organismus. Ich glaube, so kann man das nochmal sehr anschaulich erklären. Und Krankheit, chronische Krankheit vor allen Dingen, wäre dann ein Verharren in der Allostase. Das heißt, Regulationsmechanismen funktionieren nicht mehr ausreichend, um den Körper wieder in eine Homostase zu bringen. Was sind denn häufige Ursachen in der Denkweise der funktionellen Medizin für eine solche Allostase, die der Körper nicht mehr ausgleichen kann? In der Denkweise der funktionellen Medizin gibt es so drei Hauptmechanismen. Natürlich ist es insgesamt viel, viel, viel komplexer, aber ich möchte mal so drei Hauptbereiche ansprechen. Der erste wichtige, große Bereich heutzutage ist tatsächlich die Belastung mit Toxinen und hier besonders eben mit Schwermetallen. Und beim Thema Schwermetalle, da ist die Liste natürlich auch länger, aber ich möchte mal ein Schwermetall besonders herausheben. Das wäre nämlich das Quecksilber, sprich im weitesten Sinne das Thema Amalgambelastungen. Wir sprechen hier über ein sehr, sehr toxisches Metall, was man sich natürlich zum einen über die Ernährung sehr gut zuführen kann. Da braucht man nur regelmäßig Thunfisch zu essen. Da reicht eine tägliche Verzehrmenge von 180 Gramm, um sich wunderbar eine Schwermetallbelastung zuzuziehen. Und das andere große Thema neben der Ernährung sind natürlich die Amalgam-Zahnfüllungen. Die sind ja jetzt seit kurzer Zeit erst nicht mehr erlaubt, dass sie eingebracht werden dürfen. Aber hier haben wir das große Problem, dass natürlich Quecksilberdämpfe freigesetzt werden können bei diesen Zahnfüllungen, gerade wenn es sich um ältere Füllungen handelt. Und ein weiteres großes Thema wären die Amalgamsanierungen, die man dann natürlich hochprofessionell gestalten muss. Da wäre ein ganz wichtiges Thema, wird beim Zahnarzt im Mund ein Kofferdamm eingebracht, damit der Körper möglichst vor diesen Dämpfen geschützt wird, und wird eine begleitende Ausleitung durchgeführt. Wer sich hier weiter informieren möchte, der darf gerne mal auf dem Kanal, auf dem Insta-Kanal von Dr. Anne Karl folgen. Das wäre eine sehr breit aufgestellte Zahnärztin mit integraler Zahnmedizin, wo man sich wunderbar weiter informieren kann. Was ist jetzt das Problem dieser Toxinbelastungen? Das wäre ja die nächste wichtige Frage. Auch hier kann ich das natürlich nicht in Gänze beantworten. Aber zum einen möchte ich betonen, dass Toxine das Darmmilieu entscheidend verändern können. Und es gibt einen sehr, sehr guten Satz, der besagt, nicht die Mikrobe ist das Problem, sondern das Milieu. Und auch hier geht es darum zu schauen, wenn man sich das Darmmikrobiom anschaut und man hat zum Beispiel Patienten mit persistierenden Candida-Belastungen, also einem Darmpilz, dem Candida albicans, da darf man sich auch fragen, warum siedelt der sich persistierend immer wieder neu an? Also warum kriegt man nicht unbedingt den Behandlungserfolg? Und eine Hypothese ist, dass der Candida eben hilft, Schwermetalle aus dem Darm aufzunehmen und dadurch halt einen Schutzmechanismus darstellt, dass die Toxine nicht ins Blut gelangen. Das ist eine mögliche Überlegung. Zum anderen können sich Toxine, Quecksilber, halt im Körper ablagern und hier zum Beispiel auch sehr gerne im Drüsengewebe, also zum Beispiel in der Bauchspeicheldrüse, was dann dazu führen kann, dass die Verdauungsenzyme weniger gut freigesetzt werden und man hier eine sogenannte Pankreasinsuffizienz sich erwirbt, was bedeutet, dass Nahrung nicht mehr so gut klein geschnitten wird, was auch Nährstoffmängel nach sich ziehen kann und auf Darmebene eben zu einer gesteigerten Fäulnisflora führen kann mit entsprechenden Symptomen. Aber eben nicht nur die Bauchspeicheldrüse als Drüse kann betroffen sein, sondern um an die erste Podcast-Folge nochmal anzuknüpfen, auch die Schilddrüse und hier eben indirekt das Organ, was das schilddrüsenstimulierende Hormon ausschüttet, nämlich die Hypophyse, dann wären wir im Gehirn, die sogenannte Hirnanhangsdrüse. Und auch hier kann sich Quecksilber, Amalgam anlagern und diese Hypophysenfunktion beeinträchtigen. Das würde sich so zeigen, dass einfach nicht ausreichend vom schilddrüsenstimulierenden Hormon ausgeschüttet wird, also dem TSH, und es darüber halt zu einer, wie in der ersten Folge beschriebenen, maskierten Schilddrüsenunterfunktion kommen kann. Ein sehr verbreitetes Phänomen, wo es scheint, dass die Schilddrüse gut arbeitet, vor allen Dingen dann, wenn man eben nur den TSH-Wert misst. Aber im Hintergrund ist die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse, gar nicht in der Lage, entsprechend mehr vom TSH zu produzieren. Deswegen eine maskierte Schilddrüsenunterfunktion. Und der dritte wichtige Aspekt beim Thema Toxinen und Schwermetalle ist, dass es zu Spurenelementverschiebungen Mängeln kommen kann, weil die Schwermetalle einfach leichtere Metalle verdrängen. Und hier ist, sei zum Beispiel erwähnt, Zink, Eisen und Kupfer. Das heißt, es kann sein, dass sich einfach Spurenelementmängel, die sich nicht so leicht beheben lassen, schon darauf hinweisen, dass es eine Schwermetallbelastung gibt, weil diese eben immer wieder neu verdrängt werden. Man nennt das dann auch Mikronährstofftransportstörungen. Das wären jetzt nur drei Beispiele, die zeigen können, dass es am Ende zu sogenannten Regulationsstörungen kommt. Ob das jetzt auf Darmebene ist, ob das auf Schilddrüsenebene ist, ob das auf Mikronährstoffebene ist, es kommt zu Regulationsstörungen, und wenn diese länger anhalten, kann das einfach in eine Erkrankung, in Krankheit münden. Jetzt möchte ich noch einen zweiten wesentlichen Aspekt ansprechen, den die funktionelle Medizin als mögliche Ursache für Erkrankungen sieht, und das sind tatsächlich die psychoemotionalen Faktoren. Wir reden hier natürlich grundsätzlich über Ereignisse, über Traumata, die vielleicht nicht ausreichend verarbeitet sind oder die man gar nicht als solche für sich wahrgenommen hat. Das können alltägliche Stressoren oder psychoemotionale Belastungen sein. Ich erlebe in der Praxis, weil meine Ausrichtung natürlich gar nicht so ist, ich bin keine Psychotherapeutin, eher weniger Traumata, sondern vielmehr, dass der Alltag derjenige welche ist, der psychoemotionale Belastungen mit sich bringt. Und eine Definition möchte ich hier nochmal anführen von Ulrich Schaffer. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Satz, der beschreibt, Körper, Geist und Seele sind am Ende eben eine Einheit und man kann sie nicht getrennt voneinander betrachten. Und das vereint ja sehr, sehr schön das Therapiekonzept der klinischen Psychoneuroimmunologie. Wer dazu mehr erfahren möchte, kann gerne auf meiner Website praxisamsachsenring.de auch nochmal eine extra Podcast-Folge dazu sich anhören. Das Zitat, was ich gerne vorlesen möchte, zitieren möchte, ist folgendermaßen: Geh du vor, sagte die Seele zum Körper. Auf mich hört er ja nicht. Vielleicht hört er ja auf dich. Ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben, sagte der Körper zur Seele. Und dieser Satz beschreibt von Ulrich Schaffer, der beschreibt das eigentlich sehr schön, dass jede seelische, psychoemotionale Ergriffenheit tatsächlich angeschaut werden sollte. Insofern sind dann die körperlichen Symptome ein Ausgleichversuch des Körpers für Dinge, die in der Psyche, mal in Anführungsstriche, falsch laufen oder nicht gesehen werden und eben nicht bearbeitet werden. Und interessant hier, und das möchte ich nochmal anführen, ist nach Fischbein eine Überlegung, warum der ein oder andere Patient, die ein oder andere Patientin auf dem Organsystem eine Erkrankung entwickelt und ein anderer Patient, eine andere Patientin auf einem anderen Organsystem. Und ich zitiere mal drei Beispiele. Nach Fischbein geht es zum Beispiel bei Erkrankungen des Immunsystems darum, kann ich als Mensch ausreichend Grenzen ziehen und wie sieht es aus mit Toleranz? Bei Beschwerden und Erkrankungen im Kopf- und Nackenbereich geht es nach Fischbein häufig um Fremdbestimmung und Dominanz sind das Themen, die im Leben des Patienten, der Patientin eine Rolle gespielt haben oder noch spielen. Und im Bereich der Schilddrüse, ich habe ja sehr, sehr viele Hashimoto-Patientinnen in der Praxis, da kann ich tatsächlich sehr gut mitgehen. Da geht es sehr häufig zusätzlich auf emotionaler Ebene um Entwicklung und Selbstverwirklichung. Ja, und jetzt bleibt eigentlich noch die dritte große Säule, warum es zu Regulationsstörungen kommt und dann eben am Ende zu Erkrankungen. Und da ist tatsächlich die Überschrift Energiemangel, also schlicht und ergreifend körperliche Erschöpfung. Und auch da kann ich mitgehen, ich erlebe so viele Patientinnen und Patienten mit körperlicher Erschöpfung. Da würde man sehr häufig die Diagnose stellen, wenn sie denn schulmedizinisch anerkannt wäre, dass es sich um einen Burnout handelt, also um eine sogenannte Nebennierenschwäche. Und hier gibt es einen sehr schönen Leitsatz von Dr. Thomas Peter. Wichtig ist, jeden Tag mehr Energie zu erzeugen, als man tatsächlich verbraucht, damit der Körper eben sehr gut in der Balance, in der Hämostase bleiben kann oder halt schnell wieder in Hämostase gelangen kann. Ja, und dann wäre ja an dieser Stelle nochmal sehr entscheidend zu überlegen, erzeuge täglich mehr Energie, als du verbrauchst. Wer erzeugt denn schlussendlich die Energie in unserem Körper? Das heißt, es gibt ja sogenannte Energiekraftwerke, die sogenannten Mitochondrien. Und hier wäre entscheidend, ob die Mitochondrienfunktion so ist, dass genügend Energie produziert werden kann. Es gibt auf diesem Organ auch sogenannte erworbene Mitochondriopathien mit dem Ergebnis, dass gar nicht mehr ausreichend Energie produziert werden kann. Das kann geschehen durch die Produktion von sogenannten freien Radikalen, bedeutet, wenn man Entzündungsprozesse im Körper hat, oxidativer Stress, dann werden freie Radikale gebildet, die die Mitochondrienmembran nachhaltig beschädigen können. Es können aber auch Mikronährstoffmängel sein, so spielen hier Eisen, Magnesium, B-Vitamine eine entscheidende Rolle. Q10, sollte es ein Nährstoffdefizit an dieser Stelle geben, kann die Mitochondrienfunktion auch beeinträchtigt sein. Neben den Mitochondrien, die entscheidend für die Energieproduktion sind, dann landen wir wieder bei der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist das energieproduzierende Organ, was die Ampel sozusagen auf grün schalten muss, auf go, alles gut. Der Körper darf auch viel Energie verbrauchen. Und hier ist dann eben entscheidend, da knüpfen wir nochmal an zur Folge 1, dass die Schilddrüse eben optimal arbeitet, dass wir mit den Laborwerten in den wirklichen Wohlfühlbereichen sind. Und dazu braucht es dann natürlich alle Laborwerte, wie in der ersten Folge besprochen, TSH, FT4, FT3 und die entscheidenden Kofaktoren. Zur Energieproduktion und Energiebereitstellung gehört letztendlich noch mehr, aber das wären jetzt auch mal zwei entscheidende Organe, die man dann sich anschauen müsste, ob der Körper überhaupt in der Lage ist, ausreichend Energie zu erzeugen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite energieverbrauchende Prozesse. Einen wichtigen Prozess habe ich schon erwähnt, das sind chronische Entzündungen, die das Immunsystem aktivieren und hier den Energieverbrauch hochschrauben. Aber, und da möchte ich nochmal auch verstärkt drauf eingehen, auch hier kann es eben sein, dass psychoemotionale Faktoren dazu führen, dass ich vielleicht ausreichend Energie erzeuge, aber mehr verbrauche, weil es psychoemotionale Gründe gibt. Und hier möchte ich auch nochmal einen Kollegen zitieren, der gesagt hat, ich kann durchaus viel Energie verbrauchen, wenn mein Ladekabel adäquat funktioniert, also wenn ich den Akku regelmäßig wieder auffüllen kann. Ja, und woran kann es denn liegen, dass es manchen Patienten, Patientinnen so schwer fällt, das Ladekabel zu finden oder einfach den Akku ausreichend aufzuladen? Und dazu vielleicht folgender Gedankengang. Wir kennen das als Ursache unter der Begrifflichkeit der sogenannten Glaubenssätze, die in der Regel in der Kindheit erlernt wurden. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Der Indianer kennt keinen Schmerz. Der Glaubenssatz, der daraus resultiert, ist, ich darf nicht schwach sein. Oder ich war als Kind in der Schule besser als du. Der Glaubenssatz, der daraus resultieren kann, könnte lauten, ich muss Leistung bringen, um wertvoll zu sein. Oder ich genüge nicht. Und das Lernmuster, was daraus resultiert, ist einfach, dass derjenige funktionieren muss und seine eigenen Bedürfnisse nach dem Ladekabel entweder überhaupt nicht wahrnimmt oder eben ständig zurückstellt, weil das Funktionieren müssen einfach vordergründig ist. Ja, wie versteht die funktionelle Medizin nun Krankheit? Eine mögliche Definition ist eben, dass eine chronische Krankheit als Folge einer gestörten Selbstregulation entsteht. Und für den Therapieansatz bedeutet das, dass es gilt herauszufinden, welche Einflussfaktoren die Selbstregulation dauerhaft beeinflusst haben. Und am Ende ist dann das Ziel, diese Einflussfaktoren so zu verändern, dass der Organismus wieder zur Selbstregulation fähig ist. Und eine wunderbare Zusammenfassung, auch nochmal sehr angelehnt an Herrn Dr. Thomas Peter. Jede Wandlung im Körper bedeutet auch eine Wandlung im Geist. Und jede Wandlung im Geist bedeutet auch eine Wandlung im Körper. Und hier sieht man nochmal sehr schön den Ansatz der sogenannten klinischen Psychoneuroimmunologie, was ich eingangs schon erwähnt hatte. An dieser Stelle möchte ich noch auf eine gesonderte Podcast-Folge hinweisen zum Thema Burnout zusammen mit meiner wunderbaren Kollegin Nicola Naschet. Wir haben gemeinsam ein Kompaktseminar entwickelt zu diesem Thema und dazu werden wir in einem Brain Gain Special nochmal mehr erzählen. Natürlich ist es wie immer wichtig zu erwähnen, dass dieser Podcast der reinen Wissensvermittlung dient. Er dient nicht der Therapieempfehlung, er ist auch keine Handlungsempfehlung und er gibt auch keine Heilversprechen. Dieser Podcast ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, eurer Therapeutin, beim Arzt oder eurer Ärztin. Und ganz wichtig, wenn ihr etwas testen möchtet, was ihr in einer der Podcast-Folgen hört, so besprecht dies unbedingt mit eurem Therapeuten oder dem betreuenden Arzt oder der Ärztin. Euch allen jetzt einen guten und gesunden Tag mit Brain Gain, deinem Podcast für mehr Wissen und bessere Gesundheit. Und das Beste jetzt noch zum Schluss, weil der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin möchte bestimmt noch wissen, wie es weitergeht mit Brain Gain. Und wir werden uns in der nächsten Folge, werden wir einsteigen mit dem großen Thema der Verdauungsstörungen und schauen mal insbesondere auf das Thema Magen, Magensäure, zu viel, zu wenig, welche Symptome, was zieht es alles nach sich? Ich denke, das wird auch ein sehr interessanter Podcast.